Jetzt hört man mich. Ja, hallo. Da ich einige nicht kenne, gehe ich davon aus, dass mich auch einige nicht kennen werden. Deswegen stelle ich mich kurz vor. Ich bin Heiko Reimer, komme aus Paderborn. Ursprünglich bin jetzt aber seit September hier und noch einen Monat ungefähr. Genau, und darf heute predigen über das Thema, wo letzte Woche schon angefangen wurde. Die Predigreihe ist jetzt ja Apostelgeschichte. Genau. Ich möchte gerne nochmal zum Anfang beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ja heute noch sprichst. Ich danke dir, dass du heute noch wirklich aktiv bist und uns liebst und dich um uns sorgst. Und ja, ich bete dafür, dass du jetzt durch mich sprichst, dass du mich gebrauchst als dein Werkzeug und ja, dass du diesen Gottesdienst einfach zu deiner Ehre gebrauchst. Amen. Also die Jünger hatten einige ereignisreiche Jahre hinter sich. Knapp 3 Jahre waren sie mit Jesus unterwegs gewesen. Alles begann damit, dass für die Jünger, dass Jesus eines Tages auf sie zukam und sagte: Ey, willst du mir nachfolgen? Und während der Zeit sahen sie viele Wunder, hörten viele Reden, viele Predigten an. Und Jesus rief insbesondere 12 Personen, die 12 Apostel. Und eines Tages zogen sie mit voller Jubel und Preisen in Jerusalem ein. Jesus auf einem Esel. Und alle dachten so: Jetzt wird Jesus uns befreien von den Feinden. Jetzt wird Jesus König über Israel, über die ganze Welt sein. Aber es kam anders. Anstatt König zu werden, wurde er von einem der 12 verraten. Dieser Judas hat für 30 Silberlinge gedacht, dass er Jesus seinen Meister verrät, sodass Jesus gestorben ist. Das war wahrscheinlich eine ziemlich Achterbahnfahrt für die Jünger, weil erst komplette Freude, jetzt geht es richtig los, dann volle Trauer, weil wie soll es jetzt weitergehen? Aber es kam wieder der Umschwung auf Freude, nachdem Jesus auferstanden ist. Dann, letzte Woche haben wir gehört, fragten die Jünger: Fängst du jetzt dein Reich an? Als er ihnen erschienen ist, als auferstandener Jesus, sagt Jesus: Es ist nicht eure Sache zu wissen, wann es weitergeht, wann die Herrschaft anfängt. Und so ist Jesus wiedergegangen, aufgefahren in den Himmel. 40 Tage war er mit den Jüngern unterwegs, und jetzt lässt er sie wieder alleine. In der Zeit, wo er mit den Jüngern unterwegs gewesen ist, hat er einige Aufträge gehabt, weitergegeben und einiges erzählt. Zum Beispiel, dass sie Zeugen sein sollen in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Und sie sollten aber erstmal die Füße stillhalten, in Jerusalem bleiben und warten, bis der Heilige Geist auf sie kommen wird. Heute darf ich die zweite Predigt dieser Predigtreihe halten über Apostelgeschichte 1, Vers 12 bis 26. Und ich würde erstmal den Text vorlesen und dann steigen wir mal ein. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur einen Sabbatweg, etwa eine Viertelstunde, von der Stadt entfernt. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen: Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. An einem dieser Tage trat Petrus vor die Versammelten, es waren etwa 120 Personen zusammengekommen, und sagte: Liebe Geschwister, was über Judas in der Schrift steht, musste sich erfüllen. Es musste so kommen, wie es der Heilige Geist durch David über ihn vorausgesagt hat. Judas war einer von uns 12 und hatte denselben Dienst zugeteilt bekommen wie wir. Und doch hat er sich nun zum Anführer derer gemacht, die Jesus gefangen nahmen. Von dem Geld, das er für diese verwerfliche Tat bekam, kaufte er sich ein Stück Land. Dort stürzte er kopfüber zu Boden, sodass sein Leib aufplatzte und alle seine Eingeweide heraustraten. Sorry für die Wortwahl, das ist nicht meine. Bald wussten alle davon, die in Jerusalem wohnten, und seitdem wird dieses Grundstück Blutacker genannt, in ihrer Sprache Hakel Damach. Die Voraussage, an die ich denke, fuhr Petrus fort, findet sich im Buch der Psalmen. Es heißt dort, das Land, das ihm gehört, soll öde und verlassen daliegen. Niemand soll mehr darauf wohnen. Und an einer anderen Stelle heißt es, sein Amt soll jemand anders übernehmen. Dieser andere nun muss einer der Männer sein, die zusammen mit uns Aposteln die ganze Zeit über dabei waren, als Jesus der Herr unter uns gelebt und gewirkt hat. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zu dem Tag an, dem Jesus aus unserer Mitte in den Himmel aufgenommen wurde. Einer von denen, die das alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung Jesu sein. Die Versammelten stellten zwei Kandidaten auf: Josef mit dem Beinamen Barsabbas, der auch Justus genannt wurde, und Matthias. Dann beteten sie: Herr, du kennst alle Menschen durch und durch. Zeige uns, welchen von diesen beiden du dazu auserwählt hast, an die Stelle von Judas zu treten. Judas hat ja seinen Platz verlassen und ist dorthin gegangen, wohin er gehört. Wer soll nun die Lücke füllen und den Dienst eines Apostels übernehmen? Daraufhin ließen sie das Los zwischen den beiden entscheiden. Das Los fiel auf Matthias und er wurde als Zwölfter in den Kreis der Apostel aufgenommen. Ich habe die Predigt überschrieben mit der Aussage, entschieden Gottes Willen tun. Entschieden Gottes Willen zu tun. Um Entscheidungen zu treffen, die nach dem Willen Gottes sind, müssen wir, glaube ich, zwei Dinge beachten. Zum einen sollst du auf jeden Fall darauf achten, dass man vorher betet. Und als zweites, dass du liest. Aber warum sollte man beten, bevor man eine Entscheidung trifft? In der Vorbereitung für die Predigt habe ich mich mit dem Thema ziemlich schwer getan, mit der Frage, warum Petrus dieses Thema angesprochen hat. Jesus hat den Jüngern den Auftrag gegeben, in Jerusalem zu bleiben, bis der Heilige Geist auf sie kommen würde. Warum hält Petrus dann aber eine Rede, um Judas Iskariot zu ersetzen, damit sie wieder 12 sind? Vielleicht hast du dir diese Frage auch gestellt. Vielleicht hast du dir die Frage auch gestellt, warum losen sie, ob Matthias oder Josef der 12. Apostel sein soll? Ich werde versuchen, dir die beiden Fragen irgendwie zu beantworten. Genau. In Vers 14 lesen wir: Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Ich glaube, dass bei diesen Fragen, die ich gerade gestellt habe, das Gebet eine wesentliche Rolle spielt. Die Jünger Jesu waren zusammen im Obergemach, wo sie wahrscheinlich auch das letzte Abendmahl mit Jesus gefeiert haben. Und sie verbrachten da die Wartezeit, bis Jesus den Heiligen Geist schicken wird, einmütig im Gebet, anhaltend und einmütig im Gebet. Das heißt, sie kamen in einer Gesinnung mit einem Ziel und das die ganze Zeit vor Gott. Auch als es darum ging, auszuwählen, wer nun der 12. Mann sein soll, beteten sie vorher, und das Gebet finde ich persönlich voll gut, weil sie nicht jemanden auswählen wollten, der ihnen gefällt oder nach ihrem Gutdünken der 12. Apostel sein sollte, sondern Gott sollte entscheiden. Gott soll die Entscheidung treffen, wer nun dabei sein soll. Ich lese: Dann beteten sie: Herr, du kennst alle Menschen durch und durch. Zeige uns, welchen von diesen beiden du dazu erwählt hast, an der Stelle von Judas zu treten. Oder anders: Du Herr, Herzenskenner aller, zeige von diesen beiden den einen an, den du erwählt hast. Gott wird hier beschrieben als der Herzenskenner. Das ist ein quasi Name von Gott. Gott ist derjenige, der die Herzen kennt. Dann ist es doch weise, den entscheiden zu lassen, der die Herzen wirklich kennt, oder? Der alles beachten kann, nichts übersieht, jede Ecke vom Herzen von den Menschen kennt. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich es okay finde, dass sie hier das Los geworfen haben. Das Los zu werfen war damals im Judentum eine gängige Art und Weise, wie man Entscheidungen treffen getroffen hat, wenn Gott es sein sollte, der die Entscheidung trifft, nicht irgendwie jemand anderes. In Sprüche 16, Vers 33 wird das Loswerfen erwähnt. Da steht: Das Los wird im Gewandbausch geworfen, aber alle seine Entscheidungen kommen von dem Herrn. Ob das jetzt immer noch eine gute Möglichkeit ist, kann ich jetzt nicht pauschal befürworten, weil wir im Neuen Testament danach keine einzige Stelle mehr sehen, kennen, die dann auch davon spricht. Was immer bleibt, ist das Gebet. Vor jeder Entscheidung wird gebetet. Und wenn jemanden an Weisheit mangelt, wenn jemand nicht weiß, wie es weitergehen soll, dann haben wir einen Abschnitt im Jakobusbrief, der glaube ich, sehr hilfreich ist, um dieses Problem zu verstehen. Da steht in Jakobus 1, Vers 5 bis 8, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hier und einmal dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde von dem Herrn etwas bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und in seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Hier sehen wir, dass nicht das Losen entscheiden soll, wenn uns die Weisheit mangelt, sondern dass wir Gott darum bitten sollen, dass er uns die nötige Weisheit schenkt. Und wir sehen, dass Gott es möchte. Gott möchte uns gerne alles geben, was wir brauchen. Und das nicht nur materiell, sondern wirklich geistlich. Lass uns deswegen einmütig und gemeinsam im Gebet vor Gott treten, wenn wir Anliegen haben. Lass uns Gott bestürmen und Gott um Hilfe bitten und nicht irgendwie versuchen, selber aus eigener Kraft etwas zu lösen. Lass uns hier als Freikirche Burghausen die Urgemeinde zum Vorbild nehmen. In der Apostelgeschichte allein finden wir an die 30 Stellen, wo die Gemeinde vor Gott kommt, um zu beten. Aber Gebet ist nicht alles bei der Entscheidungsfindung, wenn man jetzt eine schwierige Entscheidung treffen muss. Wenn wir entschieden Gottes Willen tun möchten, sind wir darauf angewiesen zu wissen, was der Wille Gottes ist. Deshalb habe ich meinen zweiten Punkt genannt: Lese in der Bibel, bevor du eine Entscheidung triffst. Ich gebe zu, ganz häufig sagt die Bibel nicht konkret, was wir tun sollen. In der Bibel steht jetzt nicht, ob ich soziale Arbeit studieren soll oder Lehramt. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott in seinem Wort uns einen Rahmen steckt. Dass er uns einen Rahmen gibt, in dem wir uns frei bewegen können, aber auch einiges ausschließt. Denn ein Job als Zuhälter zum Beispiel wäre jetzt als Christ, glaube ich, kein guter. Und in unserem Text hält Petrus eine Rede. In seiner Rede beginnt damit, dass die Schrift erfüllt werden müsste, die der Prophet David über Judas prophezeit hat. In der Vorbereitung fiel es mir ein wenig schwer, die Stellen zu finden, wo David konkret Judas meinte. In der Bibel wurde mir angemerkt, die Psalm 69, 109. In 69, Vers 26 steht, ihr Wohngebiet soll öde und verlassen sein. Und im Psalm 109, Vers 8 steht, seine Lebenszeit sei kurz, sein Amt soll ein anderer übernehmen. Der Vers, den Petrus hier nimmt, hat für mich irgendwie nicht so richtig gepasst, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, wie Petrus aus diesen Versen unbedingt drauf kam, dass man jetzt einen 12. Apostel wählen kann oder muss. Aber ich habe mich dennoch dafür entschieden, dass die Wahl eines 12. Apostels richtig gewesen ist und nicht falsch, weil ich da eben davon geredet habe, dass sie einmütig und anhaltend im Gebet vorher waren. Sie beteten zu Gott, dass er ihnen Weisheit schenkt, dass er ihnen hilft in dieser Situation. Und ich glaube nicht, dass Petrus dann auf den Gedanken kommt, etwas zu tun, was Gott nicht wohlgefällig ist. Ich glaube, dass Petrus auf den Gedanken gekommen ist, dass Jesus ihnen etwas gesagt hat. In Matthäus 19, Vers 27 bis 29 können wir nachlesen. Erstmal sagte Petrus, daraufhin sagte Petrus zu Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt, was werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte zu allen Jüngern gewandt, ich sage euch, wenn der Menschensohn in der zukünftigen Welt in den königlichen Glanz auf seinem Thron sitzt, werdet auch ihr, dem ihr nachgefolgt seid, auf 12 Throne sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Auf 12 Thronen sitzen in der Regel 12 Personen, könnte sich vielleicht Petrus gedacht haben. Da Judas nicht mehr da ist, muss der irgendjemand anders sitzen. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass Petrus hier den Willen Gottes tun wollte, dass er nicht irgendeine falsche Intention dabei hatte. Wegen diesem Abschnitt und weil sonst auch nichts gegen Matthias spricht, glaube ich, dass die Wahl zum 12. Apostel nicht falsch gewesen ist. Den ganzen Prozess davor sehen wir, dass Petrus Wert darauf gelegt hat, was Gott sagt, was Gott in seinem Wort schon vorher gesagt hat. Er legte Kriterien an den neuen 12. Apostel, die zum einen auf die Psalmen beruhen, aber auch zum anderen auf was Jesus gesagt hat. Denn ich glaube, dass Matthias vermutlich damit dabei gewesen ist, als Jesus die Rede gehalten hat, die ich gerade vorgelesen habe. Dass Matthias dabei gewesen ist und nicht auch abgehauen ist, nachdem Jesus mal gesagt hat, wollte mich auch verlassen. Matthias war die ganze Zeit mit dabei, aber auch Josef, der andere Kandidat. Wer sollte es davon jetzt werden? Und da haben wir eben das Loswerfen gehabt. Im Vorfeld haben die Jünger, Petrus und die anderen, Kriterien festgelegt, die auf die Kandidaten zutreffen müssen. Dabei waren halt nur waren diese beiden Kandidaten überhaupt möglich. Auch wir müssen Kriterien überlegen, wenn wir Entscheidungen treffen wollen. Auch wir müssen überlegen, nachdem wir gebetet haben, was Gott uns aufgetragen hat, was Gott von uns möchte. Zu vielen Bereichen unseres Lebens gibt die Bibel uns Eingrenzungen. Gibt uns die Bibel Eingrenzungen, die nicht unsere Freiheit beschränken wollen, sondern uns bewahren wollen davor, dass wir was Falsches tun. Manchmal führt es aber auch dazu, dass die Eingrenzungen unsere präferierte Option nehmen. Vielleicht, ich gehe davon aus, dass ganz häufig ein leichteres Leben möglich wäre, wenn wir jetzt nicht die Bibel halten. Aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass wir uns an dem festhalten, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Dass wir uns dem Willen Gottes unterstellen. Ich habe noch einen weiteren Text oder noch eine weitere Stelle, die ich vorlesen möchte. Aus Römer 12, die ersten beiden Verse. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger danach, nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Der Maßstab, welche Entscheidung wir treffen wollen, sollte immer der Wille Gottes sein. Und den Willen Gottes erfahren wir vor allem durch das Lesen in seinem Wort. Wenn wir beten um Weisheit, sollten wir auch hören, wenn Gott was zu sagen hat. Nicht immer redet Gott durch den Heiligen Geist oder nicht, oder durch ein Bauchgefühl. Manchmal müssen wir, und wahrscheinlich sogar noch in der Regel müssen wir, die Bibel lesen. Die Bibel zeigt uns, wie wir uns entscheiden können, entscheiden sollten. Aber ähnlich wie bei uns, wissen wir bei Petrus auch nicht unbedingt, kann man nicht direkt sehen, dass Matthias der Richtige gewesen ist. Also in der Kirchengeschichte kann man jetzt nicht irgendwie feststellen, ob Matthias ein der große Apostel gewesen ist und der den Unterschied gemacht hat. Auch in der Bibel lesen wir nichts wirklich weiter von Matthias. Also es gibt entweder, also außerbiblisch gibt es entweder die Option, dass er ein Missionar in Äthiopien gewesen ist oder ein oder den Märtyrertod in einer Steinigung in Judäa gewesen ist. Aber ich glaube trotzdem, dass es kein Fehler gewesen ist, Matthias zum 12. Apostel zu wählen, weil sie in Gebet vor Gott traten, weil Gott die Entscheidung getroffen hat. Ich möchte zusammenfassen, die Predigt war heute ein bisschen kürzer. Die Jünger Jesu erlebten viel in der Zeit, wo sie mit Jesus unterwegs gewesen sind. Sie hörten viele Reden und Wunder von Jesus. Nun waren sie in einer Situation, wo sie nichts tun konnten, außer zu warten. Zu warten darauf, dass Gott den Heiligen Geist schicken wird. Jesus war nach der Auferstehung 42 Tage bei ihnen, bis er dann zum Himmel auffuhr. In unserem Abschnitt können wir sehen, wie man eine Entscheidung treffen kann, die Gott wohlgefällig ist. Und dabei entscheidend ist, dass wir beten, dass wir vorher beten und währenddessen beten, dass wir alleine beten und gemeinsam beten. Ja. Lass uns wieder Beter werden, wie wir auch heute schon bei den Zeugnissen gehört haben. Lass uns so wie die Jünger eine betende Grundhaltung haben und aus dieser heraus Gott fragen, was er uns zu sagen hat. Wenn wir um eine Antwort bitten, lass uns auch zuhören. Lass uns lesen, was Gott zu uns sagen möchte. Wir sollten seinem Wort nachforschen, sollten danach Antworten suchen auf unsere Fragen. Und um zu erkennen, was der gute Wille Gottes ist, was er gut findet, worüber er sich freuen würde. Lass uns darauf vertrauen, dass Gott uns alles schenken wird, was wir brauchen. Nicht nur materiell, sondern geistlich, insbesondere geistlich. Amen.